ist bei der WM-Vergabe alles mit rechten Dingen zugegangen?
Dass ich als deutsche Sportlerin vor ein deutsches Gericht kam.
Ich wollte nur fragen, wie viele Fehlentscheidungen eigentlich erlaubt sind, weil wenn es 15 sind, hast du noch eine frei.
Da muss man aufpassen mit dem, was man sagt, was man schreibt und wie man das rüberkommt.
Oder drei Fragen zu Katar und dann ist das Interview beendet.
Ich möchte vielleicht in diesem Zusammenhang mal daran erinnern, an Artikel 1 des Grundgesetzes. Die Würde des Menschen ist unantastbar.
Der Sportrechts-Podcast Liebling Bossmann wird Ihnen präsentiert von Borberg, juristische Fachmedien, digital und print.
Hallo, liebe Hörer, zur 48. Folge von Liebling Bossmann, dem Sportrechts-Podcast. Heute mal wieder in einer anderen Konstellation. Wir haben eine Interviewfolge vorbereitet. Mit dabei sind heute mein Kollege Robert.
Hallo.
Und wir haben Matthias Seidel zu Gast, den Gründer der Internetplattform Transfermarkt.de.
Hallo, schön, dass
Sie da sind. Hallo Matthias, schön, dass du es geschafft hast von Hamburg hierher. Ich darf Matthias mal kurz vorstellen. Matthias Seidel, Jahrgang 1968, geboren in Berlin, ist der Gründer von Transfermarkt.de, einer der weltweit größten frei zugänglichen Fußballdatenbanken im Netz. Im Mai 2000 startete er das Portal als Hobbyprojekt und in den Folgejahren war er dann im eigenen Unternehmen Programmierer, Grafiker, Journalist, CEO-Experte, UI-Designer, Community-Manager, Buchhalter sowie dann auch über die Jahre Geschäftsführer von Transfermarkt. Heute hat die Plattform bis zu 6 Millionen, früher hätte man gesagt Leser, heute sind es irgendwie Nutzer, pro Tag. Im Januar hat sich Matthias nach über 24 Jahren aus der Geschäftsführung zurückgezogen, ist aber als Gesellschafter immer noch beratend tätig. Neben seiner Tätigkeit beim Transfermarkt war Matthias auch im Vereinswesen aktiv. Von 2015 bis Februar 2025 fungierte er als Präsident des Hamburger Vereins Concordia. Heute gilt Matthias Seidel als Pionier des digitalen Fußballjournalismus und als einer der einflussreichsten Köpfe im Bereich datengetriebener Fußballberichterstattung. Nochmal, Matthias, schön, dich heute bei uns zu Gast zu haben.
Vielen Dank für das schöne Intro. Klingt natürlich großartig.
Ja, ist ja auch großartig, ist ja auch großartig. Eingangsfrage, wann hast du dich entschieden, der schönen Hauptstadt Berlin den Rücken zu kehren und in die, ich zitiere die Lassie Singers, in die Schatzstadt auszuwandern?
Ja, also in der Biografie ist es zwar so, dass ich in Berlin geboren bin, aber nur ganz, ganz kurz hier verweilte. Weil gerade in diesem Zusammenhang mit meiner Geburt sind meine Eltern umgezogen von Hamburg nach Bremen. Und deswegen bin ich eigentlich in Bremen aufgewachsen und da ja auch meine große Leidenschaft zu Werder Bremen und womöglich auch ein Teil des Grundsteins, warum überhaupt Transfermarkt entstanden ist.
Dazu kommen wir gleich noch. Das heißt, du bist dann aber in Hamburg aufgewachsen.
In Bremen.
In Bremen und dann. Wann nach Hamburg gezogen?
Nach dem Abitur war ich dann noch kurz in Paris, habe dann ein soziales freiwilliges Jahr gemacht und bin dann nach Hamburg gezogen, um dort dann meine werbliche Ausbildung, die ich gemacht habe, eben zu starten.
Okay. Was mich interessiert, der auch noch ehrenamtlich tätig ist hier in Berlin, im Kiezverein, wie dein Engagement bei Concordia Hamburg war und was da deine Aufgabe war und wie du das erlebt hast, die Zeit.
Also die klassische Karriere von Fan zum Präsidenten habe ich da gemacht. Und hat angefangen, dass ich natürlich in Hamburg erstmal einen Verein brauchte und natürlich als Werder-Fan wieder zu St. Pauli noch zum HSV gegangen bin. Und meine große Leidenschaft für Transfers hat natürlich mir verraten, dass Frank Neubart damals von Concordia zu Werder Bremen gewechselt ist. Deswegen habe ich mir damals noch in der Zeitung, damals hieß die Sport Nord, habe ich mir rausgesucht, wo sitzt denn überhaupt dieses Concordia? Bin da hingegangen, schönes Stadion gehabt und dann habe ich als Supporter angefangen und endete dann als...
Das war natürlich der perfekte Anknüpfungspunkt.
Ja, ja.
Wunderbar. Was macht Frank Neubart eigentlich heute?
Der ist jetzt Trainer bei Pferden. Ich weiß nicht, ob er aktuell noch Trainer bei Pferden ist, aber da war er zum Schluss, war auch vor kurzem noch mal mit ihm beim Fußball und so weiter und er ist leidenschaftlicher Trainer auf jeden Fall.
Das ist auch ganz lustig. Ich habe im September einen Gerichtstermin in Pferden. Ah. Da kann ich da auch mal gucken, was es da für Fußball gibt.
Ja.
Sehr gut. Dann würde ich sagen, wir starten mal rein in unser Hauptthema heute. Transferwesen beziehungsweise dein Portal transfermarkt.de. Ohne die Gründung der ersten englischen Fußballliga im Jahr 1888 würde es wahrscheinlich deine Plattform auch gar nicht geben und hätte der Fußball nicht so eine Entwicklung genommen. Weißt du zufällig, wann der erste Spielertransfer stattgefunden hat? Ich habe das mal recherchiert.
Nein.
Das war 1893. Aston Villa zahlte 100 englische Pfund für den Spieler Willie Groves an West Bromwich Albion. Das war sozusagen der erste dokumentierte Spielertransfer. Also schon 130 Jahre her.
Ja, bis wir dann einen Transfermarkt auch in der Datenbank haben, wird es noch ein bisschen dauern, aber das ist jetzt das Ziel. Danke.
Also diese Sommertransferfenster wurden ja dann in den 90er Jahren erst eingeführt und 1995 gab es das Bosman-Urteil, Anlehnung an unserer, also war sozusagen der Namensgeber für unseren Podcast auch und wahrscheinlich der wichtigste Schritt dann in die Liberalisierung des Fußballspielermarktes. Wahrscheinlich auch ein wichtiger Schritt, auch im Hinblick auf die Plattform. Und jetzt, Robert, willst du mal überleiten in diese Frage, wie es eigentlich losging?
Danke, Holger, für diese elegante Überleitung. Ja, genau, wir haben es ja schon gehört. Interessiert uns natürlich, man hat es zum Teil auch schon gelesen, aber wie kamst du zu dieser Erfolgsstory? Muss ja irgendwo mal geboren worden sein. Und wie kommt man auf die Idee, sich so ein Projekt aufzuhalten und dann auch so professionell zu gestalten und so erfolgreich zu machen? Was war da der Startschuss?
Also der große Vorteil, den ich hatte schon 1997 mit meinem Pioniergeist, den ich ja habe, schon meine erste Internetagentur gegründet. Da hatten die meisten Unternehmen noch gar keine Lust auf das Internet und dachten auch, das geht alles wieder vorbei. Und deswegen hatte ich natürlich die ganzen technischen Voraussetzungen, wusste natürlich, wie man eine Webseite aufbaut. Und das Zweite, was ich natürlich hatte, ich bin großer Werder-Fan, was ich ja gesagt habe. Und nach Otto Rehhagel hatte ja Werder ein ziemliches Desaster mit den Trainern erlebt, was da alles kam und ging und so weiter. Und plötzlich holte man einen Thomas Schaaf von der zweiten Mannschaft in die Trainer zur ersten Mannschaft. Und wenn Thomas Schaaf, das war auch damals ja noch so die übliche Zeit, war ein verdienter Spieler bei Werder. Und auf einmal wurde er dann Co-Trainer, beziehungsweise Trainer der zweiten Mannschaft, weil er war ja so verdient, deswegen musste er beim Verein untergebracht werden. Mhm. Und deswegen hat er dann irgendwann den Sprung von der zweiten in die erste Mannschaft gefunden. Das ist ein ganz normaler Weg. Mhm. Nur ich habe mich gefragt, Thomas Schaaf, der kennt doch niemanden. Mhm. Wo soll der denn noch einen Transfer machen? Und damals war ja die Transferpolitik noch sehr, sehr stark geleitet von dem Trainer, der gesagt hat, ich will den Spieler haben und so weiter. Und das war der Ursprung, warum ich gesagt habe, ich brauche jetzt diese Information. Solche Hausmedien wie damals der Weser-Kurier, die gab es doch gar nicht im Internet. Und deswegen bin ich in andere Fußballforen gegangen und habe gesagt, habt ihr nicht Lust, mit mir gemeinsam mal die Daten zusammenzutragen, welcher Spieler wohin wechselt?
Irre. Ja. Aber was man, wenn es das nicht gibt, muss man es selbst bauen, ne?
Genau.
Ja, und ich meine, im Prinzip kennt es jeder nutzt die Datenbank, aber kannst du uns irgendwie in halbwegs einfachen Worten erklären, wie das Grundsätzliche, wie es funktioniert, wie kommt man zur Marktwertermittlung eines Spielers, was ist der, in Anführungszeichen, richtige Marktwert, den ihr festlegt und an dem sich ja mittlerweile auch der Markt orientiert, verrückterweise, also mit auch nachvollziehbarerweise.
Also grundsätzlich funktioniert ja Transfermarkt so ein bisschen nach dem Wikipedia-Prinzip. Jeder User hat ja die Möglichkeit, Korrekturen abzugeben zu einzelnen Spielern und so weiter. Die werden dann wiederum von anderen Usern geprüft. Und das führt nachher dazu, dass wir einfach bisher die beste Datenbank sind, was den Fußball angeht. Und nach einem ähnlichen Prinzip funktionieren auch die Ermittlung der Marktwerte, auch nach der Schwarmintelligenz. Also die User können über die Schwarmintelligenz beziehungsweise über Diskussionen einen Marktwert ermitteln. Der wird dann sozusagen in Hamburg dann in der Datenbank eingetragen und dort wird er nochmal verglichen mit anderen Parametern und Vereinen, sodass zum Beispiel ein Augsburg nicht teurer sein kann als ein Bayern München oder dass die Bundesliga in der Gesamtmarktwertbetrachtung nicht günstiger ist als die dänische Liga. All das sind ja diese Vergleichsparameter und genau auf diesen Basis, die aber sehr stark eben wieder user-orientiert ist, funktioniert eben die Marktwertermittlung.
Wir wollen es schon ein bisschen genauer wissen, Matthias. Ich glaube, es gibt 3 Stufen, nicht wahr?
Genau, also die erste Stufe, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Flasche Cola nehme und ich frage draußen auf der Straße 1000 Leute, was kostet diese Flasche Cola, dann sagen ein paar Ausreißer, die kostet 1 Pfennig oder 1 Cent und die anderen sagen, die kostet 100 Euro. Die nehme ich jetzt nach der Gaußschen Verteilungskurve alle weg. Und alle, die so einen Schätzwert angegeben haben zwischen 99 Cent und 3,50 Euro, da bilde ich dann den Durchschnittswert. Und da habe ich schon die erste Orientierung. Das passiert, wenn man in der Marktwertanalyse bei Transfermarkt über den Spielerwert diskutiert, hat man als erstes eine Eingabefeld, welchen Wert würdest du diesem Spieler geben. Das zweite ist dann die Expertenrunde, die wird dann sozusagen moderiert von dem Paten und der guckt sich einfach die Kommentare dazu an. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sagen würde, Marvin Ducksch, der hat einen Marktwert von 1 Million, weil der hat nur 2 Rumpelfüße, der kann nichts, so dann würde meine Meinung nicht so sehr ins Gewicht reinfließen, wie ein anderer, der sich wirklich dediziert damit auseinandersetzt, welchen Qualitäten hat ein Marvin Ducksch. Und genau dieser Pate, der eben, das passiert in der BWL, wenn ich da in der Preisfindung bin, genauso, da hole ich mir ein paar Experten zusammen und dann diskutiere ich mit denen gemeinsam, was eben so eine Flasche Cola für einen Wert haben kann. Und ganz zum Schluss gucke ich mir einfach an, wie der Vergleichswert ist. Was kostet ein ähnlicher Spieler auf ähnlicher Position mit ähnlicher Qualität in einer ähnlichen Liga und kann daraus eben auch wieder den Vergleich ableiten, dass ich nicht auf einmal utopische Summen da haben. Das ist auch mit der Spannendste dieser Vergleichswerte, weil am Ende des Tages ist ja unsere Marktwerte mittlerweile ja auch so gut, dass man ja davon ablesen kann, ob eine Mannschaft im oberen Drittel der Liga mitspielt oder im unteren Drittel. Also ich könnte jetzt schon bei einer komplett unbekannten Liga, könnte ich jetzt schon sagen, wer sind womöglich die Absteiger, weil ich einfach an dem Kaderwert erkennen kann, auch welche Qualität die Spieler haben.
Das heißt, irgendwann ist diese Community-Meinung raus und dann ist es automatisiert, dann folgt es einem Algorithmus.
Ja, nicht einen hundertprozentigen Algorithmus, sondern auch immer ganz viel Bauchgefühl und ganz viel Fachwissen noch dabei. Also wir probieren ganz viel mit dem Algorithmus, wir probieren natürlich auch mit der AI-Technologie und so weiter, da immer an den Marktwert zu kommen, aber man schafft es einfach nicht. Das Lieblingsbeispiel, was ich immer habe, ist, wenn ich jetzt mein Auto verkaufen möchte, dann kann ich jetzt in die offizielle Schwacke-Liste reingucken und dann sehe ich dann, was weiß ich, hier mein Golf 3, uralt und so weiter, hat da den Wert von Summe X. Wenn ich aber bei Mobile reingucke und dann sehe, das ist auf einmal ein extrem gefragtes Auto, besonders in der Farbe Rot, so, und dann kostet der plötzlich das Vierfache, dann weiß ich, das ist im Grunde ja viel mehr der Preis. Und genau das ist eben unsere Herangehensweise, dass wir eben viel mehr dieser Schwarmintelligenz glauben, anstatt diesem einzelnen Algorithmus.
Da kann man vielleicht fast vergleichen mit Einheitswert, Grundstück und oder Marktpreis, Verkehrswert.
Genau, genau.
Und welche Faktoren haben bei der Ermittlung des Marktwertes insgesamt einen größeren Einfluss? Eher diese statistischen Werte, wie zum Beispiel das Alter des Spielers oder die Vertragslaufzeit und der Verein? Oder diese subjektiven Eindrücke, wie jetzt der Hype des Spielers, jetzt wie Boltemate, oder die Medienpräsenz des Spielers oder die, wie er beraten wird? Was kann man dazu sagen?
Also grundsätzlich ist es erstmal zum Beispiel, so eine Vertragslaufzeit hat einen relativ geringen Einfluss auf den Marktwert, weil wir uns auch immer davon gelöst haben. Ganz in der Anfangsphase hatten wir auch mal über Transferwert gesprochen, ob wir zwei verschiedene Werte angeben wollen, weil es ja für viele zum Anfang gar nicht nachvollziehbar war, warum hat ein ablösefreier Spieler einen Marktwert?
Ja.
So, deswegen, die Vertragslaufzeit hat nicht so eine hohe Relevanz. Das Alter selber, das hat sich im Laufe der Zeit extrem verändert. Also erst in den letzten 5 bis 8 Jahren, wo so ein Hype auf die extrem jungen Spieler losgegangen ist. So, da hat dieses Alter eine viel größere Rolle gespielt als jetzt. Und gibt auch die lustigen Anekdoten zu dem Alter, dass eben ein 31-jähriger Spieler bei uns ja schon eher abgewertet wird. So ein Kane hat gerade just diese Erfahrung gemacht, dass er natürlich durch sein Alter bedingt natürlich eben dann noch abgestuft wird. Was natürlich aber einfach auch daran liegt, dass dann auch irgendwann natürlich auch die Athletik nachlässt. So, aber es gibt im Grunde pauschal gesagt kann man sagen, wirklich, wie wertvoll ist dieser Spieler jetzt für diesen Verein? Weil wir hatten jetzt gerade das Beispiel mit Woldemade. So, Woldemade ist jetzt auch gerade natürlich aufgewertet worden in der letzten Marktwert-Update, ich glaube 30 Millionen. So, und dass Stuttgart jetzt 100 Millionen aufruft, das hat mit dem Marktwert jetzt gar nichts mehr zu tun, sondern das ist jetzt die Preisverhandlung, Angebot und Nachfrage und so weiter. Und selbst wenn die sich jetzt für 60 Millionen einigen sollten, dann liegt es einfach daran, dass natürlich Stuttgart einen der wichtigsten Spieler jetzt eigentlich abgibt und Bayern da ja auch wirklich eine absolute Notsituation gerade auf der Position hat. Ansonsten würden ja auch solche Summen ja gar nicht fließen.
Und man kann wahrscheinlich sagen, dieser Transferwert ist preist halt schon die Zukunft mit ein.
Und der Marktwert, ja.
Nee, der Transferwert.
Ja, wir haben ja keinen Transferwert.
Genau. Der Transferwert preist die Zukunft mit ein und der Marktwert soll immer die aktuelle Situation darstellen.
Vielleicht ist da nochmal ganz die Anekdote, wie das überhaupt entstanden ist mit den Marktwerten. Das ist ja wirklich eine Ableitung. Ich bin ja noch aus der Generation, wo man diese Managerspiele am PC gemacht hat. So, und ich habe nicht unbedingt immer diese Original-Managerspiele gehabt, wo auch die originalen Namen waren und wusste natürlich nicht unbedingt, wie gut welcher Spieler war. Und da hat man eben einfach gesehen, okay, der Spieler hat einen Wert von 5 Millionen und ich habe noch 5,5 Millionen auf meinem Konto, also habe ich diesen Spieler gekauft, ohne dass ich irgendwas zu dem wusste. Und diese Orientierung, dass man eben auch mal Spieler eben kategorisieren kann in ein Preismodell, das war damals ja der Ursprungsgedanke von den Marktwerten, dass sie sich jetzt so etabliert haben in der Branche, das war damals nicht absehbar.
Ja, verstehe. Wie geht ihr denn damit um, wenn jetzt ein Berater oder ein Club zu euch kommt und sagt, was macht ihr jetzt mit Spieler X, wieso hat der den Marktwert, wir sehen das ganz anders. Wie geht ihr in der täglichen Arbeit damit um, wenn es zu solchen Diskussionen kommt?
Also es kommt ja immer ganz drauf an, woher kommt denn diese Diskussion? Also zum Beispiel ganz zu den Anfängen, als ich da mal mit einem Berater telefoniert habe, der mir gesagt hat, dass er einen rumänischen Spieler berät und dass er glaubt, dass der einfach viel zu schlecht bewertet wird, dann habe ich das erstmal ernst genommen, weil wir natürlich die rumänische Liga auch viel zu wenig gecastet und gescannt haben, um das wirklich auch einzuschätzen. Da habe ich dann zum Beispiel dann die Berater auch gebeten, mal die ganzen anderen Spieler auch mit einzuschätzen, sodass man über diese Vergleichs Algorithmus dann eben dahin gekommen ist, diesen Spieler richtig einzuschätzen. Wenn jetzt, was ja häufig ist, ist ja, es ruft jemand an und sagt, ja, eigentlich interessiere ich mich ja gar nicht so sehr für die Marktwerte, halte es ja eigentlich auch für Spielerei, aber ich habe jetzt einen Spieler bei mir und der ist auch ein bisschen unzufrieden mit dem Marktwert, aber das ist ihm eigentlich auch egal. Aber der Vater, der möchte gerne. So. Und dann geht man natürlich einfach mal in die Diskussion. Und man guckt sich das auch einfach an. Woran liegt das? Was sind die Argumente der anderen Seite? Und dann ergibt sich eben daraus, dass wir es entweder korrigieren oder nochmal eben einfach bewerten. Aber ich sag mal, wenn man jetzt über einen klassischen Stammspieler in der Bundesliga sprechen oder sowas, da rufen die Berater oder da ruft auch keiner mehr an, weil da weiß jeder, das haben wir jetzt einmal in Stein gemeißelt und jetzt bleibt das so lange, bis geändert wird.
Zufälligerweise haben wir ja mal telefoniert und da ging es genau um diese Frage, wie kommt es, dass ein Spieler so niedrig bewertet ist. Es ging um den Spieler David Preu vom 1. FC Union Berlin. Er ist dort ausgebildet worden, wurde dann verliehen an den VfR Aalen, hat da Regionalliga gespielt, kam dann zurück und war im Bundesliga-Kader von Union und hat dann ein paar Testspiele gemacht vor der Saison, hat also Spielzeit bekommen und sein Marktwert war immer noch auf 25.000 Euro, was für einen Bundesliga-Kaderspieler halt wirklich sehr, sehr gering ist. Und es blieb eben so bis ins Frühjahr diesen Jahres und dann hatte ich dich angerufen und habe gefragt, wie kommt es eigentlich dazu, dass da ein Spieler drin ist, der im Kader ist und immer noch diesen niedrigen Marktwert hat. Und so haben wir eigentlich erstmal uns ausgetauscht länger, also wir kennen uns schon ein bisschen länger, aber inhaltlich haben wir zum ersten Mal gesprochen und da hast du mir das dann eben erklärt und ich würde gern, dass du das nochmal für die Hörer erläuterst, weil es ist ja wirklich ein interessanter Fall.
Ja, wobei dieser interessante Fall war ja eben genau ein bisschen die Grauzone, wo das System Transfermarkt halt nicht immer 100%
funktioniert. Aber das ist ja völlig okay.
Genau. Also in diesem Fall war er jetzt ja einfach so, dass der Spieler bei Aalen ja auch nicht so viele Einsatzzeiten hatte, als dass er da über diesen Marktwert hinausgekommen ist. Und die Einschätzung innerhalb dieser Marktwertanalyse in den Foren war halt eben so, dass keiner diesen Spieler wirklich bewerten konnte und kennen würde. Weil es ist auch so, wir ermitteln eben auch nicht mit irgendwelchen Testspieldaten. Die haben wir auf Transfermarkt auch nicht. Also wenn man auf Transfermarkt versucht, irgendwelche Spielberichte zu Testspielen zu finden, die findet man nicht. So, und deswegen konnten wir diesen Spieler auch gar nicht bewerten. Und am Ende des Tages waren wir ja sogar dankbar, dass du dann auf uns zugekommen bist und gesagt hast, pass mal auf, da ist bei euch einer durch den Raster gefallen.
Genau.
So ein Thema haben wir auch immer wieder. Also wenn zum Beispiel aus Dänemark, selbst wenn aus Dänemark jetzt ein Spieler in die erste Bundesliga wechseln sollte und der macht gleich die ersten drei Spiele, so als Pflichtspiele, dann ist der womöglich noch mit seinem alten dänischen Wert bei uns in der Datenbank. Das dann aber gar nicht mehr, weil ich ja vorhin ja einmal erzählt hatte, wie die Marktwerte zustande kommen, so diesen Vergleichsstandard gar nicht mehr halten würde. Und diese besagten 25.000 Euro, die er da ja als Marktwert hat, ist, wir haben in den jeweiligen Ligen immer einen Grundwert. Ja. Also in der Regionalliga gibt es so einen Grundwert von 25.000, in der Bundesliga ist es schon bei 1 Million und so weiter, wo wir einfach sagen, wenn ein Spieler in den erweiterten Kader einer Bundesliga gehört, dann hat er eigentlich erstmal diese Grundwerte. Und deswegen wurden wir auch, als wir dann telefoniert haben, sowieso hellhörig, dass wir gesagt haben, eigentlich kann der gar nicht da sein, aber manchmal ist es auch so, dann wird ein Spieler verpflichtet, womöglich für die erste Mannschaft, aber die spielt die gesamte Saison nur in der zweiten Mannschaft. Ja. Und wenn die gesamte Saison die zweite nur in der zweiten Mannschaft spielt, dann ist womöglich von so einem Marktwert von, ich glaube, jetzt hat er den Marktwert von 400.000, würde er der absolute Spitzenreiter in der Regionalliga sein. Und das würde ja dann auch wieder das Bild verfälschen. Das
sagen, ja. Wir hatten vorhin auch schon angesprochen, die Korrelation zwischen Marktwert und Transferwert. Gibt's da eigentlich eine Formel, wie man das vielleicht berechnen kann? Also dann vom Marktwert zum Transferwert zu kommen, im Sinne von, welche Liga? Ist es die erste englische Liga? Jetzt dann Vertragslaufzeit, Entwicklungspotenzial, Position. Gibt's da irgendwas, mit denen du dich schon beschäftigt hast?
Also wir haben uns natürlich viel damit beschäftigt. Es gibt auch sogar ein paar Studenten, die sich in wissenschaftlichen Arbeiten damit beschäftigt haben und auch schon andere, die das mal gescannt haben. Wie sehr passt denn zum Beispiel der Marktwert mit dem Transferwert überein? Aber am Ende des Tages beschäftigen wir uns nicht so intensiv damit, weil der Transferwert, also die Transfersumme, die nachher gezahlt wird, ist ja immer ein Produkt aus der Angebot und Nachfrage.
Absolut.
Und es hängt dann davon ab, wie gut kann der Manager verhandeln, wie groß ist der Druck des Vereins, um diesen Spieler eben zu veräußern.
Ja.
So, und man sieht es ja im allerbesten Fall jetzt, was gerade mit Wirtz passiert ist. Da hieß es ja schon immer, Bayern wäre sich mit Wirtz eigentlich einig. Und dann kommt da plötzlich ein Liverpool um die Ecke und verdoppelt wohl gefühlt alle Werte. Und schon ist der Spieler woanders.
Ja.
So, und das hat dann mit dem Marktwert des Spielers nichts zu tun.
Mhm.
So. Ich glaube aber, dass gerade in dem unteren und im mittleren Bereich der Spielersegmente es schon so ist, dass der Marktwert von Transfermarkt ganz häufig eben als Basis für eine Verhandlung erstmal genommen wird.
Fall,
ich kann mir auch gut vorstellen, dass in einigen Diskussionen auch immer es erstmal heißt, wieso willst du 8 Millionen? Ja. Der steht doch bei Transfermarkt mit 6 Millionen.
Ja. Ich kann mir auch vorstellen, dass es in Zukunft noch relevanter wird, der Marktwert bei euch wegen des Urteils Diarra vom EuGH, der ja die so Kriterien festlegen möchte, wie sich die Transfersumme dann auch widerspiegelt und dass es eben nicht nur auf die Verhandlungen der Vereine ankommt, sondern dass es da harte Kriterien dafür geben sollte.
Ja, das ist ja ein nächster Schritt, der also für uns auch nochmal interessant ist, aber dann wird der Marktwert natürlich auch immer leichter berechenbarer durch eben Algorithmen.
Ja.
Aber wir wissen auch nicht, wie die Fußballbranche darauf reagiert. Dann werden eben die Zahlungen dann auf eine andere Art und Weise dann nochmal stattfinden. So, dann wird ein Spieler transferiert und ein Freundschaftsspiel vereinbart, nicht?
Noch ein Workaround wird zum Beispiel. Ja, würde ich sagen, verlassen wir so ein bisschen die systemische Analyse eures Dienstes und nochmal zurück zu dir. Ja, du bist jetzt aus dem operativen Geschäft raus, aber natürlich dem Unternehmen nach wie vor als Gesellschafter verbunden und kannst dich jetzt den schönen und spannenden Dingen und den weiteren Zukunftsplänen widmen. Da ich habe auf Transfermarkt anlässlich deines Ausscheidens gab es so Stichworte wie strategische Produktinnovation und KI natürlich. Ne, ist in aller Munde. Wir haben unseren Sportrechtstag dazu gemacht. Kommt man nicht dran vorbei und das liegt natürlich nah. Was gibt's da irgendwie schon Entwicklung oder was hast du da im Blick?
Also erstmal zu deiner Einleitung, Transfermarkt ist immer noch schön und spannend.
Ja,
also ich freue mich auch da noch. Ich zum Beispiel mache ich immer noch die Datenpflege für den Verein Concordia, wo ich ja mal war. Da mache ich immer noch wie ein Datenpfleger immer noch. Also dafür hörst du auch voll nicht los. Aber das, was du jetzt angesprochen hast, das ist genau auch für mich so eine Motivation jetzt für die nächsten Schritte. Als ich damals ja Transfermarkt gegründet habe, war ja auch das Internet noch relatives Neuland, so. Und jetzt ist für viele ja AI genau die gleiche Thema. Einige haben Angst davor, andere wissen noch nicht genau, wie können wir es einsetzen. Die anderen sind schon Pioniere und probieren was aus. Und das ist ja extrem spannend. Und worauf ich jetzt Lust habe, und damit beschäftige ich mich gerade ganz intensiv, und ich erzähle es auch jedem, weil ich immer mal davon ausgehe, dass ich immer einen Schritt weiter bin als die anderen, dass ich gerade so festgestellt habe, dass so die Trainersuche und die Trainerrecherche bei den Vereinen, das Recruiting und Scouting von Trainern, dass das alles auch sehr hemmsärmlich ist. So nach dem Gefühl, so wie bei einem Amateurverein, ich kenne einen, von dem habe ich die Telefonnummer, ich rufe den mal an. So, und es gibt auch noch nicht eine vernünftige Datenbasis, um eben auch einen Trainer zu bewerten. Ist der gut oder ist der schlecht? Ist es nur dieses Punkte pro Spiel? Aber das kann ich wiederum auch nicht anwenden, weil auf der einen Seite habe ich einen anderen Kader, auf der anderen Seite habe ich einen Erwartungsdruck. Wenn ich jetzt ein neuer Trainer bei Bayern bin, dann möchte Bayern deutscher Meister werden. Die brauchen mindestens 70 Punkte. Dann brauche ich also mindestens einen Punkteschnitt von 2. Kann ich das damit abbilden? Oder gehe ich über andere Algorithmen? Und das finde ich eben extrem spannend, da jetzt ein Produkt zu entwickeln, dass man sozusagen für jeden Verein eben schon eine kleine Vorschlagsliste hat, welcher Trainer da passt.
Das würde Chris Ehrenberg vom Club, vom 1. FC Nürnberg 100% bestätigen, was du da eben gesagt hast. Das hat er auch fast identisch auf unserem Sportrechtstag gesagt. Du solltest dich mal mit ihm austauschen vielleicht.
Mach ich gerne. Also das ist ja auch ein extrem spannendes Thema, wo einfach, weil wir sind ja mittlerweile bei Vereinen, sind die ja auch von den Strukturen ganz anders aufgebaut. Vereine haben teilweise Aufsichtsräte, die dann auch genau solche Entscheidungen treffen müssen. Und das sind dann Ad-hoc-Entscheidungen und die sind ja sehr aktionistisch. Nämlich dann kurz vor Ende, wie das der FC Köln gemacht hat, dass sie dann kurz vor Ende dann plötzlich den Trainer auswechseln. Das ist ganz viel Geld im Spiel und alles. Und dann muss man auch noch beurteilen, ist es auch die richtige Entscheidung? Und es gibt keine Entscheidungsgrundlage. Und das finde ich eben extrem spannend. Und da soll sich so meine Reise hinbegeben. Und ja, dann brennt auch schon wieder mein Fieber, weil ich natürlich als Werder-Fan, und eigentlich darf man es ja nicht so laut sagen, aber ich bin da auch nicht mit jeder Trainerentscheidung immer so zufrieden gewesen. Und deswegen dachte ich mir, wie hattest du es eingangs gesagt hier, wenn es dann auch keine Lösung gibt, dann baut man die halt selber.
Ja, ja, also es geht ja dabei um die Objektivierung von Entscheidungen, dass man sozusagen es messbar machen kann durch mithilfe von Big Data beziehungsweise mit KI-Lösungen.
Und was eben noch viel spannender ist, kann ich zum Beispiel, und das betrifft zum Beispiel auch die Analyse von Spielern, kann ich sie zum Beispiel auch psychologisch analysieren, zum Beispiel über Bewegbilder, die ich vom Fernsehen habe. Indem ich zum Beispiel sage, ich werte meinetwegen durch eine KI schon auf die Aufwärmphase des Spielers aus. Trägt er mit die Flaschen in die, trägt er die Jacke der anderen? Was macht er mit dem Ball? Ist er egoistisch? Solche Sachen. Und vielleicht kann man auch anhand des Verhaltens des Trainers an der Seitenlinie auch schon Rückschlüsse machen. Wie ist der überhaupt drauf? Ist das eher ein ängstlicher Trainer? Ist das kein ängstlicher Trainer? Und so weiter. Und das finde ich eben extrem spannend, weil das eröffnet ja so ein ganz neues Fass an Möglichkeiten. Und das ist ja auch immer das, was alle ja bei der AI eigentlich auf der einen Seite erwarten. Auf der anderen Seite haben die alle Angst davor. Und schlussendlich sagt jeder, das geht nicht.
Genau.
Aber plötzlich geht es dann doch.
Ja. Welche Schlüsse kann man daraus ziehen? Ja.
Das heißt, es ist dann für dich auch schon der prognostizierte Gamechanger auch in der Spielwertanalyse. Ich meine, man hat jetzt natürlich also Software und Language Learning Models, die noch eine ganz andere Kapazität haben, wenn die vorhandenen Daten da sind. Das ist natürlich erstmal die erste Hürde, die man nehmen muss, das Sammeln. Aber dass das Auswerten und dann in Regionen, die selbst die Community mit ihrer Schwarmintelligenz bisher vielleicht nicht so ansatzweise.
Genau, das ist ja gerade das Spannende. Und ich glaube, es ist ja nicht nur eine Frage von der Datenbank, da ist ja Transferbank erstmal sowieso ja schon sehr weit vorne, sondern eben, dass du auch die richtigen Schüsse aus der Datenanalyse herausziehst und dass du eben, und das ist ja genau das, was ja die Chance ist für die Leute, die sich mit der AI beschäftigen, dass sie eben genau wissen, wie können sie eben die Daten eben einsetzen und was man ja heutzutage mal dieses schöne Prompting nennt, wie formuliere ich meinen Prompt richtig? Aber selbst da kann ich mir ja auch Hilfe holen.
Wie ist da deine Einschätzung? Denkst du, dass es möglich ist, durch den intelligenten Einsatz von KI diese Schere zu schließen zwischen Bayern und Bielefeld? Dass man da auch in Sachen Competitive Balance möglicherweise wieder näher zusammenrücken könnte, wenn man das schlau macht?
Also ich weiß nicht, ob die Schere zwischen Bielefeld und Bayern jetzt kleiner wird, aber ich glaube, das sind ganz viele Chancen für Bielefeld. Also dass Bielefeld eben bei den Transferentscheidungen, wenn sie das eben so einsetzen, strategisch einsetzen, dass sie weniger falsche Transferentscheidungen treffen, dass sie das wenige Etat, den die haben, eben ganz anders einsetzen können. So bei den Entscheidungsprozessen wird das für Bielefeld natürlich sehr viel einfacher als kleiner Verein, damit mit eben gut umzugehen. Und es wird auch leichter, auch für die Aufsichtsräte und so weiter eben Entscheidungen mitzutreffen. Das heißt, man wird auch schneller. Das heißt, Bielefeld hat große Chancen, womöglich an Bayern München ranzukommen. Aber Bayern wird das auch einsetzen. Und die Frage ist, dann wird es am Ende des Tages doch wieder das Geld entscheiden. Welche Spieler kann ich natürlich dann besorgen? Aber es wird so eine Phase geben, wo einige das nutzen und andere noch nicht nutzen. Und die wird eben sehr spannend sein, weil das ist dann genau die Phase, wo Bielefeld ganz, ganz große Chancen hat. Mhm. Bielefeld ist jetzt ein schlechtes Beispiel, weil die scheiden jetzt ja in der ersten Runde DFB-Pokal gegen Werder aus.
Andere Themen. Es war ein zufällig gewähltes Beispiel, das wusste ich gar nicht, ist ja lustig. ist dann Heimspiel Werder?
Nee, der DFB-Pokal ist ja immer die andere Mannschaft.
Ja, aber Bielefeld ist doch aufgestiegen, oder? Ja,
ich glaube aber, die spielen auswärts. Okay. Ich bin mir ziemlich sicher, die spielen auswärts und Freitagabend.
Oh, das ist aber ein schweres Los für
Werder. Werder ist da ja im Halbfinale ausgeschieden, deswegen haben wir ja noch die Rechnung offen. Also.
Oh, oh.
Da war ich sogar auch. Also typischerweise auch im Stehplatzblock von gestanden, nur mit vollem Programm von Pyro und was es alles gab.
Die Alm ist ein Erlebnis.
Ja, das sowieso.
Gibt es eigentlich etwas, was aus deiner Sicht im Fußball im Hinblick auf Spielertransfers regulatorisch verändert werden sollte? Beschäftigst du dich überhaupt mit solchen Fragen?
Im kleineren, also jetzt, inwieweit man jetzt zum Beispiel eben die Berater weiter regulieren möchte oder inwieweit man da zum Beispiel so ein Salary Cap machen möchte oder sonst was, das sind jetzt alles Sachen, die lese ich mit. So, aber ich bin da jetzt nicht irgendwo involviert, dass ich da jetzt noch sage, ich möchte da Dinge verändern, weil ich finde auch, man darf da nicht zu sehr den Markt anfangen zu regulieren, weil das eine Marktregulation würde immer zum Vorteil für die Großen sein und nicht für die kleineren.
Status Quo-Erhaltung, ja.
Ja, genau. So, und ich glaube, dass wenn man zu viel reguliert, macht man damit auch wieder ganz viel kaputt, weil auch der Bosman-Urteil damals hat ja zum Anfang ja erstmal für Schockzustände gesorgt und nicht unbedingt, dass es jetzt alles viel besser wurde. Deswegen muss man da immer drauf achten. Aber ich glaube, wenn man jetzt so Amateurfußball sich anguckt, da könnte man schon ein paar Regeln überarbeiten, weil im Endeffekt führt es natürlich gerade im Amateurfußball dazu, dass es natürlich da Zahlungen eigentlich kreuz und quer laufen. Also nehmen wir an, dass eben einige Zahlungen ganz vorbei an offiziellen Sachen laufen, dann selbst mit welchem Mehrwertsteuersatz ich das berechne, hängt dann wiederum ab, wie ich als Verein aufgestellt bin, ob ich meinen eigentlichen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb im Verein habe und so weiter. Und damit überfordert man natürlich ganz, ganz viele. Und das ist ja auch die Frage, wie will man da dem überhaupt begegnen? So, und das sind so spannende Fragen, die man auch dann klar mit der AI natürlich auch mal irgendwann regulatorisch da angehen kann, indem man zum Beispiel wirklich sagt, es gibt ab einer bestimmten Leistungsklasse einfach eine feste Ablöse. So. So, und dann, weil ich glaube, im Amateurfußballbereich ist zum Beispiel das, wo die Freiheit der Entscheidung, zu welchem Verein ich gehe, noch viel, viel wichtiger als im Profibereich, weil wenn ich jetzt beruflich jetzt mich verändere und jetzt bin ich nicht mehr klassischerweise im Homeoffice und habe ganz viele Rechte und Möglichkeiten, sondern ich habe plötzlich Schichtbetrieb, dann muss ich womöglich meinen Verein wechseln und ich könnte es nicht, weil der Verein mir durch Ablöse oder sonst was dann irgendwie mein Hobby, mein Ausgleich eben dann verdirbt. Und das sind so Themen, da würde ich, glaube ich, die Rechte von Amateurfußballern würde ich da extrem stärken.
Okay, vielleicht ganz kurz noch, weil wir es in der letzten Folge hatten, dein Take zu 50+1?
Es wird ja so oder so ja teilweise umgangen und anders gelebt, als es nachher auf dem Papier steht. Ich finde, dass wir mit der jetzigen Regelung in Deutschland eigentlich ja gut klarkommen. So, es gibt natürlich immer andere Fälle noch, die dann anders aussehen, aber man sieht es ja auch an Leipzig. Grundsätzlich spielen die erstmal attraktiven, guten Fußball. Das ist das, was für die Fans erstmal wichtig ist, wie weit man jetzt da regulatorisch Dinge da umgeht oder wenn ein Martin Kind sich damals immer so da eingesetzt hat. Ich würde ja nicht so viel ändern, weil du willst ja auch als Verein nicht so abhängig sein von einzelnen Mäzen und einzelnen Personen. Hm.
Ja, jetzt ist natürlich die Erfolgsstory Transfermarkt auch rechtlich spannend. Stellen sich ja, wir haben auch dazu schon ein paar Mal gesprochen in der Vergangenheit. Ihr seid ja keine klassisches Medienportal, Medieninstitution, habt trotzdem große Reichweite, Einfluss. Gibt es irgendwie so journalistische Standards oder die ihr einhaltet? Ihr habt ja auch eine Redaktion, hast du ja auch gesagt. Es gibt ja quasi die Community, aber es gibt natürlich auch eine redaktionelle Überarbeitung. Dann gibt es das Thema Gerüchte. Das hat ja auch eine eigene Kategorie bei euch dann erfahren, wenn man da vielleicht nicht ganz ungeprüfte, nur kolportierte Behauptungen da in den Raum setzen will, sondern gleich kennzeichnet, es ist nur ein Gerücht und schaut selbst, ob ihr es glaubt oder nicht. Aber gibt es irgendwie so Standards oder wie ist euer Selbstverständnis so im Hinblick auf Journalismus?
Genau, also es gibt ja sehr viele Standards. Die Gerüchte, die zum Beispiel in der Gerüchteküche haben, da gibt es ganz strenge Regeln. Also es muss eine Quelle angegeben werden, es muss eine nachweisbare Quelle angegeben werden, es wird nochmal geprüft und so weiter. Und die werden auch relativ schnell gelöscht, auch wenn sie doppelt sind oder sonstige formale Fehler dabei der Darstellung des Gerüchts ist. Bei den journalistischen Themen haben wir natürlich Standards. So, das merkt man auch. Wir sind nicht überhaupt nicht Boulevardesk. Also wir schreien Transfers nicht raus, sondern wir berichten ja eigentlich immer erst über den Transfer, wenn er auch wirklich stattgefunden hat oder wenn dieses Thema wirklich als Gerücht auch wirklich gerade nachhaltig diskutiert wird. Aber wir sind eben keine, die jetzt hier selber, weil wir haben auch nicht den Kontakt zu den Beratern, dass wir selber ein Gerücht recherchiert haben. Das machen wir nicht, sondern wir basieren dann auf anderen Medien, sozusagen wie so eine Art Zweitverwerter. Und da sind ja auch ganz viele User, die dann auch meinetwegen bei irgendeiner Zeitung lesen, hier Duxch wechselt zu Arminia Bielefeld, so. Dann kommen die immer noch mal auf Transfermarkt, um zu gucken, ob das stimmt, weil wir da eben eine ganz hohe Glaubwürdigkeit haben an den Usern. Und das werden wir uns nicht auf ein Spiel setzen, indem wir jetzt Boulevardesker werden in der Berichterstattung.
Kann ich bestätigen, habe ich auch schon gemacht, wenn ich Spieler verfolgt habe.
Ja, immer.
Das ist die normale...
Also das ist auch unser Anspruch, den wir da auch haben.
Ja.
Gibt es, oder... Welche Kooperation mit Medienhäusern habt ihr denn, sei es im Bereich Content-Sharing oder IP-Nutzung, welche Kooperationen habt ihr da?
Also so richtige Kooperation haben wir ja nicht. Also wir sind ja sehr stark an Axel Springer Verlag. Axel Springer ist eh ja dran, weil die ja mit 51% auch unser Hauptmehrheitseigentümer sind. Aber es gibt da keine großen Kooperationen, auch nicht auf journalistischer oder redaktioneller Ebene, überhaupt nicht. Also die machen ihr Ding und wir machen unser Ding.
Auch nicht in den Auslandsmärkten.
Auch nicht in den Auslandsmärkten. Also da wachsen wir ja auch auf unsere Art und Weise. So, es gibt, wenn es zum Beispiel um die neuen Marktwerte gibt, dann gibt es so ab und zu so kleinere Kooperationen. Zum Beispiel, was weiß ich, mit der Stuttgarter Zeitung, die durften dann zum Beispiel die Kaderwerte von Stuttgart schon einen Tag vorher dann schon mal publizieren, dass sie sich auch vorbereiten können, welche neuen Marktwerte gibt es. Sowas gibt es da schon, aber so richtig große Kooperationen gibt es noch nicht. Also würde ich auch nicht ausschließen, ob man sowas mal macht, dass man mal im Ausland mal mit anderen Zeitungen zusammenarbeitet, weil das hat ja dann auch Vermarktungsthemen, die dann noch mitlaufen könnten und so weiter.
Und wie macht ihr das mit den Leistungsdaten der Spieler? Woher nehmt ihr die?
Ja, also grundsätzlich gibt es da ja auch Anbieter, die da sowas verkaufen. Also, und da kaufen wir schon einen Großteil dieser Daten ein. Ja. Aber dann haben wir ja eben genau die ehrenamtlichen User, die genau eben solche Daten eben auch checken und auch ergänzen. Also, also so ein klassisches Beispiel, ein Highlight ist zum Beispiel das Geburtsort. Mhm. So, während früher dann immer so Geburtsorte sehr stark pauschalisiert wurden, hier Miroslav Klose kommt aus Kaiserslautern. Gut, konnte dann irgendwann der User feststellen, nee, pass mal auf, der kommt aus Kusel. Ja. Das weiß ich deshalb, weil ich bin auch aus Kusel. So, und diese Informationen, die man da eben bekommt, so, die findet man ja auch aus datenschutzrechtlichen Gründen immer weniger. Und wir haben sie eben durch die User, die sie dann eben bei uns dann eben einfach eintragen, nicht?
Ja, das bringt uns auch, ihr bewegt euch ja in einem auch wieder rechtlichen, interessanten Spannungsfeld zwischen Schutzrechten Dritter, Fotorechte, also und Persönlichkeitsrechte, wenn die Spieler abgebildet sind. Das ist also Spannungsfeld zwischen öffentlichem Interesse, Berichterstattung, Archivfunktion von Transfermarkt.de, also natürlich auch ein grundrechtlich geschütztes Interesse auf der anderen Seite, aber eben auch Fotos, Persönlichkeitsrechte haben natürlich erhebliche Werte und rücken immer stärker in den Fokus, auch in der Verwertung. Gab's da mal Ärger oder ist das?
Ein ganz lustiges Thema eigentlich, weil natürlich ja diese Datenschutzthemen sind ja auch ein bisschen Ländersache. Also und wir haben mit der Hamburger Datenschutzbehörde sehr lange dann diskutiert und gesprochen und so weiter und hatten leider damals ein bisschen das Thema, dass sie noch nicht so fußballaffin waren. Und so gab es dann damals zum Beispiel auch die Aufforderung, dass wir das Geburtsdatum eben von Amateurfußballern nicht mehr angeben durften. Lange Diskussion, ist ein Regionalligaspieler, der mal wegen Süddeutschland 3.000 Euro verdient und in Norddeutschland 700 verdient. Ist das jetzt noch nur Amateurfußball oder nicht? Aber das hat dazu geführt, dass wir das Geburtsdatum von Oberliga-Fußballern nicht darstellen dürfen. Da steht dann überall ein kleines KA. Wenn der aber mal in der Regionalliga gespielt hat und dann in die Oberliga gewechselt ist, dann dürfen wir es darstellen. Technische große Herausforderung, das darzustellen.
Ja.
Aber diesen Nachteil haben nur wir. Andere Sportseiten wie unser Wettbewerber aus Nürnberg, der Kicker, so, die dürfen das darstellen. So, und das ist dann mal für uns die große Schwierigkeit. Deswegen da wäre es natürlich auch für uns von Vorteil, wenn es da datenschutzrechtlich eine einheitliche Norm geben würde. So, da haben wir aber auch die technischen Voraussetzungen geschaffen, dass wir da alles anpassen können, was wir anpassen wollen. So, und rechtlich haben wir eben das Medienprivileg, dass wir viele eben auch darstellen dürfen und können uns eben immer darauf, dass die ja eine öffentliche Veranstaltung zum Sport eben auch ausüben und dass eben diese Bildrechte eben auch dann im Rahmen des Sports ja sowieso die ja abtreten, die Spieler.
Ja, also das die Einheitlichkeit der Datenschutzanwendung, das ist natürlich da haben alle viele Unternehmen zu kämpfen.
Wäre für uns halt wünschenswert. So.
Ja, also klar.
Manchmal gibt es auch da wieder kuriose Dinge. Also ein früheres Beispiel war das, ab und zu ist es jetzt auch noch aktuell, aber jetzt nicht mehr so. Die Spieler haben ja teilweise einen Berater. So, und wenn ein Spieler, zum Beispiel so ein junger Spieler, dann sagt, ich möchte jetzt mal ein Jahr in die USA gehen und möchte da zum Beispiel College-Spieler werden, dann durfte er es dann nur beim College eben Fußball spielen, wenn er damit noch nie vorher Geld verdient hat. Gleichzeitig hat er aber die Behörde, die es geprüft hat immer gesagt, der hat doch einen Spielerberater. Also muss der ja damit Geld verdient haben. Und dann haben die Spieler bei uns immer angerufen und haben gesagt, nimm mal meinen Berater raus. Und dann haben wir gesagt, nein, das machen wir nicht. Ja. Weil der Berater sich bei uns bei Transfermarkt nicht selbst eintragen kann nach dem Motto, das ist mein Spieler und dann nimmt er sich mal wieder raus. Sondern das sehen wir auch als einen Medienauftrag, dass wir berichten, welcher Spieler hat denn welchen Berater. So, und das war dann immer Diskussion. Aber das ging dann irgendwann sogar so weit, dass wir uns mit dieser amerikanischen Behörde da auseinandergesetzt haben und dort auch jetzt mittlerweile einen Standard gefunden haben. Also wir haben denen auch informiert, dass ein Oberligaspieler oder ein Regionalligaspieler, der jetzt einen Berater hat, nicht unbedingt damit eben diese Geld verdienen, das nach dem amerikanischen Standard eben nicht erlaubt wäre dann.
Dieses Agenturbusiness ist in den USA ja ganz streng geregelt. Da muss man ja für alles eine Lizenz haben als Künstleragent, als Sportagent.
Was ja aber eigentlich auch vernünftig ist.
Ja, voll.
Finde ich auch. Weil das Beraterunwesen ist ja auch eher durch die grauen Schafe getrieben und nicht durch die sich da lizenziert haben, die auch versuchen, alle Regeln eben einzuhalten. Weil es gibt ja, wenn man, es ist ja wie beim Fußball selber, wenn man alle Regeln einhält, ist das Spiel wunderschön. So, und so wäre es eigentlich in dem Beraterwesen ja auch.
Ja. Jetzt könnten wir natürlich noch das schwierige Thema irgendwie Verletzungshistorie, gab es da schon mal vom Datenschutzrechtlichen, weil das ist natürlich noch, da sind wir in besonders sensible Bereichen dann, wo die aus der Erfahrung die Datenschutzbehörden besonders hellhörig werden.
Genau, da gibt es ja noch eine auch eine besondere Sache, die es einfach ist. Auf der einen Seite, wenn ich jetzt einen Artikel schreibe über einen Fußballer, der sich jetzt einen während des Spiels einen Kreuzbandriss holt oder eine schlimme Platzwunde am Kopf mit so, dann darf ich das in einem Artikel schreiben. So, und diesen Artikel darf ich ins Netz stellen und da darf ein Leben lang drin bleiben. Da wir aber ja die Verletzung Platzwunde womöglich bei uns in einer Datenbank abspeichern, gelten da wiederum andere Datenschutzbestimmungen für das Abspeichern einer Datenbank oder eben als Newsartikel. Und auch da hatten wir dann mit der Hamburger Datenschutzbehörde lange gesprochen und wir pauschalisieren dann irgendwann Verletzungen. Also während wir dann über einen bestimmten Zeitraum noch, weil es eben aber noch aktuell ist, auch um sich ein gutes Bild von diesen Spielern zu machen, dürfen wir noch schreiben, dass er eine Kreuzbandverletzung hat. Irgendwann wird aus dieser Kreuzbandverletzung aber eine Knieverletzung. So. Und das ist so diese Pauschalisierung. Damit handeln wir dann auch datenschutzkonform oder Datenschutzbehörde so. Wenn jetzt ein Spieler bei uns anruft und sagt, pass mal auf, ich möchte gerne, dass das rauskommt mit meiner Knieverletzung, weil ich bewerbe mich jetzt hier als Sportlehrer oder sonst was und dann ist es vielleicht nachteilig, wenn hier drin steht, dass ich hier viermal einen Kreuzbandriss habe, dann gehen wir da auch mit einer gewissen Kulanz daran und machen dann schon vorzeitig eben daraus eben eine Knieverletzung. Aber grundsätzlich gehört das eben auch, wenn ich höherklassig leistungsorientierten Fußball spiele und ich höre plötzlich irgendwann auf, Fußball zu spielen, gehört das auch zu der Berichterstattung auch dazu, zu sagen, warum hörtest du auf?
Ja.
Und bei Transfers wiederum, bei aktuellen Spielern ist es eben auch sehr, sehr wichtig, um zu gucken, ist das ein Spieler, der sehr, sehr viele Verletzungen hat? So, weil das kann ja auch eine Veränderung sein in dem Einkauf, vor allem will ich den Spieler dann überhaupt haben. Also ich würde mir keinen Gebrauchtwagen kaufen, wo ich im Handschuhfach einen Aktenordner finde mit Rechnungen aus der Autowerkstatt.
Ja, die Medizinchecks werden immer wichtiger. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen der Hintergrund, warum auch die arbeitgebenden Clubs immer vorsichtiger werden bei der Mitteilung von Verletzungen ihrer Spieler, dass sie da auch, datenschutzrechtliche Grenzen eben einhalten müssen.
Genau, und wir kriegen das ja auch in der Regel nicht von dem Verein selber oder sonst was, sondern wir bekommen die Information, welche Verletzung er hat und wie lange es dauert, bekommen wir ja aus den Medienberichten.
Ja.
Also weil der meinetwegen in irgendeiner Regionalzeitung eben drinsteht, der Spieler hat eine Kreuzbandverletzung oder sowas, dann übernehmen wir das.
Ja.
Gut, also das war ein Ritt durch transfermarkt.de. Ich kann mich nur bedanken. Es war hochinteressant, mit dir zu sprechen.
Sehr gerne.
Und wir würden uns freuen, wenn wir Feedback bekommen für die Folge. Und vielleicht gibt es ja noch die ein oder andere Frage dann, die auftaucht. Hat großen Spaß gemacht. Vielen Dank, Matthias.
Vielen Dank, hat mir auch Spaß gemacht.
Danke, dass du dich in die subtropischen Bedingungen hier gegeben hast in Berlin, aber
sind aber überall so tropisch.
Außer in Mexiko, ich glaube, ich habe schon gelesen.
Und deswegen gehen wir auch erstmal in die Sommerpause jetzt. Ja. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
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 Der Sportrechts-Podcast Liebling Bossmann wurde Ihnen präsentiert von Borberg, juristische Fachmedien, digital und print.